herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei ist heute Nikolas Frey. Hi Nico.
Hi Daniel.
Und wir sprechen heute über VMware bei Broadcom, so muss man es ja jetzt nennen, das Zusammenspiel zwischen virtuellen Maschinen und Containern. Nico, wir haben ja schon ein bisschen was über Container mit VMware erzählt in der Vergangenheit, gerade so mit Tanzu halt. Wir haben über virtuelle Maschinen gesprochen, über Automatisierung davon mit Robert Guske. Ich glaube, mit Fabian Lenz hatten wir auch darüber gesprochen, so ein bisschen.
Mit Fabian Lenz hatten wir eine Folge über die aktuellen Ereignisse im Cloud Service Provider Programm.
Genau, da kam das dann mit auf, ja. Und dann hatten wir den Markus Schmidt zu Gast, wo wir über die VMware Cloud gesprochen haben, als DR-Rettungsanker.
Ja, genau, das war Disaster Recovery on AWS, also wie man mit, ja, in Anführungsstrichen Bordmitteln seine Umgebung einfach sichern und wiederherstellen kann und sich dagegen gegen gewisse, ja, Angriffsvektoren absichert, ja.
Genau, und dann mit dir sowieso als VMware-Architekten und mit JP als DevOps-Consultant sind wir ja da auch viel in den, ja, Annalen von Tanzu regelrecht unterwegs gewesen.
Absolut, das war so unsere Anfangszeit im Podcast. Wie unser Name ja sagt, wir brennen für IT und das Thema hat uns ja damals besonders fasziniert. Also mit Tanzu und generell Containern haben wir damit das Fass quasi aufgemacht und JP hat sich ja dann so ein bisschen in die agnostische Richtung entwickelt, also nicht nur Kubernetes mit VMware zu betreiben, sondern eben, dann hatten wir eine Folge mal über KubeSpray und Ansible zum Beispiel. Was für alternative Möglichkeiten gibt es? Es ist ja ein sehr breites Ökosystem, die Kubernetes-Welt.
Kürzlich auch über eBPF, das geht ja auch irgendwo in die Richtung. Wo platzieren wir jetzt das Zusammenspiel zwischen virtuellen Maschinen und Containern? Sind wir da on-prem? Sind wir in der Cloud? Sind wir irgendwo in Container in VM? Oder ist es Tanzu und VM zusammen? Also worum geht's da? Mach das mal greifbar, bitte.
Ja, also das Zusammenspiel zwischen virtuellen Maschinen und Containern würde ich jetzt erstmal so deuten. Die alte Welt in Anführungsstrichen der IT war rein virtuelle Maschinen basiert. Da gab es noch kein Kubernetes und Container und die Welt gibt's immer noch und die funktioniert teilweise wunderbar und die Systeme müssen weiter betrieben werden. Aber wir haben auch die cloud-native Welt mit Containern, Microservices, um eben nicht mehr diese großen Monolithen zu bauen, sondern unsere Applikationen möglichst verteilt aufzubauen, effizient, resilient, wiederverwendbar. Und da spricht man nun mal von Containern und Kubernetes. Und VMware bei Broadcom hat jetzt durch die Übernahme durch Broadcom natürlich auch seine Strategie geändert. Das heißt, es geht hier hauptsächlich darum, die Produktlandschaft zu konsolidieren, zu vereinfachen und dann letztendlich die Rechenzentrumsmodernisierung, die Optimierung, aber auch die Wiederherstellbarkeit, also die Resilienz, wie soll man sagen, die Robustheit zu fördern und neue Technologien einzuführen. Aber letztendlich basiert alles auf virtuellen Maschinen und Containern.
Also ist es schon die Variante, wir haben VM und wahrscheinlich so einen Tanzu dann parallel. Also wir haben dieses, wie ist das, TKGS ist noch irgendwie?
Tanzu Kubernetes Grid for vSphere, also das S. Und das ist definitiv das für mich interessanteste Produkt, weil es eben die Plattform nutzt, um hochautomatisiert diese Kubernetes-Landschaft bereitzustellen und darauf eben containerisierte Dienste zu ermöglichen. Und das parallel mit virtuellen Maschinen auf der gleichen Hardware. Ja, also eben da nicht zu sagen, ich baue mir hier 1000 Silos, sondern ich habe ein System, nennt sich dann Supervisor Cluster, der halt eben für moderne Applikationen oder modern Workloads, wie man sagt, aktiviert wurde. Und das bietet mir dann die Plattform darunter. Und wenn wir jetzt gucken, VMware hat da natürlich durch die Übernahme durch Broadcom auch so ein bisschen das Lizenzmodell umgestellt. Früher wurde da ja viel mit perpetuellen Lizenzen gemacht. Also man kauft einmal die Lizenz, hat die dann, kann die natürlich upgraden oder mit Subscription and Service, also eben für den Betrieb und für den Support, weiterhin verlängern. Und das hat sich jetzt in so ein reines Abo-Modell umgewandelt, also dass man halt immer auf 1 oder 3 Jahre eben seine Lizenzen kauft und dann halt diese Produkte dahinter halt möglichst einfach gestaltet werden. Und klar ist es bei, sage ich mal, so einem komplexen Ökosystem, kann man jetzt nicht sagen, das ist alles nur noch ein Produkt. Aber wenn wir jetzt mal auf die wichtigsten Produkte gucken, auch im Bereich moderne Applikationen, also wenn ich sage, ich möchte Kubernetes einsetzen, dann bin ich dabei VMware vSphere Foundation, VVF, und VMware Cloud Foundation, VCF.
Erklär mal kurz, was vSphere Foundation und was Cloud Foundation sind. Ich glaube, vSphere Foundation, das kenne ich noch aus Zeiten von vSphere 5 und 6. Da gab es das auch schon. Da war das so eine Art Management-Tool rundherum, um das Management ein bisschen angenehmer zu machen. So würde ich es mal im weitesten Sinne beschreiben. Aber du kannst das viel besser.
Tatsächlich gab es, also vSphere selbst ist eben die Verbindung aus vCenter und ESXi-Hosts, also dieses vSphere-Ökosystem, um eben Compute, Storage und Netzwerk zu virtualisieren. Das ist vSphere. Aber vSphere Foundation, worüber wir gerade gesprochen haben, das ist jetzt ein neues Produktbundle. Das gab es davor noch nicht. Das ist jetzt neu. Das heißt, vSphere Foundation ist quasi dieses, in Anführungsstrichen, alte vSphere Enterprise Plus mit vCenter Produktportfolio plus moderne Applikationen, und ich habe auch noch vSAN automatisch mit drinnen. Also so ein Bundle, das mir letztendlich alles bereitstellt, damit ich meine Private Cloud im Rechenzentrum hochziehen kann mit modernen Applikationen und auch noch eine Überwachung drin habe, kann so ein Capacity Management machen, nannte sich früher vRealize Operations, heißt jetzt ARIA Operations, um eben zu sehen, ja, sind meine Verfügbarkeitszeit, meine SLAs eingehalten, wie kann ich das Ganze verrechnen? Also das ist so ein Bundle, und dann gibt's gewisse Add-ons.
Über ARIA hatten wir auch mal eine Podcast-Folge, die CloudOps-Folge. Da hatten wir NetApp Spot oder Spot by NetApp und VMware ARIA so ein bisschen gegenübergestellt. Da war das, glaube ich, gerade ganz neu. Also wenn man da mehr erfahren will, was ARIA macht, kann man, glaube ich, da mal reinhören.
Genau, es war jetzt vSphere Foundation und dann, wie gesagt, VCF Cloud Foundation. Cloud Foundation ist letztendlich der hochautomatisierte Stack für die Zukunft. Das heißt, da drin kann ich letztendlich das gesamte VMware-Produktportfolio ohne Einschränkungen beziehen, über Add-ons natürlich. Aber ich habe in diesem Grundpaket auch schon sowas wie Netzwerkvirtualisierung und so weiter dabei, das bekannte NSX. Das kriege ich halt bei der vSphere Foundation nicht. Das heißt, da bleibe ich gewissermaßen beschränkt. Weil wenn wir über anspruchsvolle Anforderungen in der Private Cloud sprechen, dann reden wir auch in der Regel über Hochsicherheit und über Multimandantenfähigkeit. Dann rede ich darüber, meine ganzen Workloads wirklich auf jeder Ebene virtuell zu kategorisieren und mit einer Zero Trust Policy auszustatten. Also, dass es wirklich sicher wird. Und das kann ich halt eben dann auch nur im Cloud Foundation Portfolio, dass ich wirklich sage, ich nehme da alles mit rein, was meine Anforderungen benötigen. Das ist so der Unterschied. Also bei vSphere Foundation kann ich schon eine Menge machen. Ist, denke ich, auch eine gute Preis-Leistung. Aber da komme ich halt auch an meine Grenzen, weil ich eben nicht mehr wie früher alles irgendwie zusammenbasteln kann übers Produktportfolio, sondern ich habe hier halt gewisse Add-ons, die kann ich nehmen. Aber irgendwann hört es auch auf. Und dann komme ich zu vCloud Foundation. Und da kann ich sagen, okay, ich habe auch validierte Designs. Wir haben über Multimandantenfähigkeit gesprochen. Zum Beispiel aber auch Kubernetes-Cluster über mehrere Verfügbarkeitszonen hinweg aufzubauen, sogenannte Three-Zone-Deployments. Ausfall von Rechenzentren müssen toleriert werden. Man kann, wie gesagt, über NSX dann über Distributed Firewall Policies einzelne Workloads mikrosegmentieren und auch für seine Kunden, ob das jetzt das eigene Unternehmen, die Mitarbeiter sind oder natürlich externe, wenn man Cloud-Service-Provider ist, dann das hier komplett halt isolieren und eigene Abschnitte bauen, wie man das halt braucht. Ja, weil warum mache ich das Ganze? Das ist immer so die Frage, ja toll, Infrastruktur ist doch super langweilig. Ja, was will ich mit Infrastruktur? Da kann ich ja nichts machen damit. Ja,
ohne Infrastruktur läuft ja nichts, ja.
Ja, genau, ohne Infrastruktur läuft nichts, weil oben drüber habe ich ja meine Geschäftsanforderungen. Ich habe meine Business Units, die haben gewissen IT-Bedarf. Ja, Business und IT muss natürlich zusammenarbeiten. Und wie lösen wir diesen Bedarf über Applikationen, über Datenbanken, über APIs? Ja, also ich muss ja irgendwie die Systeme bereitstellen, miteinander verbinden. Und dafür brauche ich nun mal im Hintergrund die Infrastruktur. Und die muss natürlich robust sein, die muss automatisiert sein, standardisiert, aber auch meine Anforderungen erfüllen. Und wenn halt jetzt ganz oben eine Business Unit Marketing kommt, sagt er, ich brauche jetzt meine Private AI und dafür brauche ich das und das und das und habe die und Latenzanforderungen hier und da. Das muss supported sein, das muss supported sein. Ja, und dann bin ich irgendwie in der Public Cloud, aber wie jetzt Amazon oder Microsoft in Azure oder AWS. Aber ich habe dann zum Beispiel so eine Anforderung, wie die Daten müssen halt mit Systemen on-prem, also in meinem eigenen Rechenzentrum noch, weil wo das sind ja meine ganzen Daten, ja, die müssen damit kommunizieren und dann geht das auf einmal nicht mehr auf und dann brauche ich eben VMware, weil ich meine Private Cloud mit den speziellen Anforderungen so bauen muss, dass meine Geschäftsanforderungen erfüllt werden und auch wirklich die Applikationen so gebaut werden können, wie sie gebaut werden müssen, weil ich zum Beispiel vielleicht auf einem Rechenzentrumsabschnitt auch eine Dark Side habe, dass ich sage, da dürfen gar keine Daten raus, das ist air-gapped, da ist keine Verbindung ins Internet und so weiter. Ja, okay, Cloud geht halt dann, also Cloud wird ja oft auch falsch interpretiert. Cloud ist ein Betriebsmodell.
Wollte schon fragen, weil wie Cloud Foundation oder VMware Cloud Foundation muss ja nicht Cloud sein. Ja, das muss ja, kann ja auch einfach ein anderer Standort sein.
Also was du meinst, ist Public Cloud. Cloud kann man ja auch als Betriebsmodell sehen. Ja, hier, ich kann es abrechnen, ich habe es automatisiert, es ist allgegenwärtig, auch wenn es nur intern ist, ja. Aber ja, also darum muss man da ein bisschen differenzieren, bin ich bei dir. Aber was wollte ich eigentlich damit sagen? Ich wollte sagen, wir wollen die Infrastruktur nicht zum Selbstzweck bauen, sondern sie muss halt eben moderne Anforderungen erfüllen. Und das kann ich eben mit diesem Cloud Foundation Stack erreichen.
Und wie ist das jetzt mit dem Cloud Foundation Stack? Kannst du die Cloud-Umgebung in deinem vCenter integrieren, so dass du quasi aus deiner Umgebung, aus deiner VMware Cloud Foundation Oberfläche deinen gesamten Stack, also Cloud und On-Prem, also ich betrachte jetzt ganz bewusst die Hyperscaler-Lösung, ja, wenn ich das aus einer Brille quasi managen kann, dann hat das natürlich einen massiven Vorteil gegenüber, ich habe On-Prem VMware beispielsweise und dann habe ich irgendwo von mir aus Azure Cloud, Azure als Hyperscaler und dann habe ich da am Ende zwei unterschiedliche Virtualisierungen regelrecht. Das sind ja Sachen, die nichts beieinander haben. Ja. Und dann ist natürlich die Frage auch, wenn dem so ist, hast du da eine gewisse Mobilität, sage ich mal, von den VMs? Also kannst du diese Methoden wie Motion, Storage wie Motion, so die Basic-Funktionen auch zwischen On-Prem und Cloud machen, um zum Beispiel einen Server von On-Prem in die Cloud, Hyperscaler-Cloud, quasi zu migrieren.
Kannst du machen. Also das war jetzt natürlich eine vielschichtige Frage. Einmal noch ganz zu Beginn hast du gesagt, kann ich meine Cloud Foundation dann ins vCenter integrieren? Also Cloud Foundation ist wirklich ein gesamter Stack. Der baut sich auf in eine Management-Domäne, wo meine ganzen vCenter laufen, meine Manager, meine IPAM-Tools, mein DNS, mein AD und eine gewisse Anzahl an Workload-Domänen. Hängt davon ab, wie man das Konstrukt aufbaut, ob im verbundenen Modus oder nicht, kann ich da halt eben noch Workload-Domäne aufbauen, die dann gemanagt werden über diese Management-Domäne. Und da sind ganz viele vCenter dann drin. Also das ist halt hochautomatisiert hochzuziehen. Da habe ich einen Cloud-Builder, der baut mir das alles automatisch. Und dann habe ich einen SDDC-Manager da drin, der macht mir das Lifecycle-Management. Jetzt mal ganz, ganz vereinfacht gesagt. Der Stack ist mega genial. Man muss natürlich Zeit in die Planung rein investieren, aber prinzipiell ist es auf Knopfdruck, deploy ich meine komplette Cloud und sie ist in sich hochautomatisiert. So, das ist der Cloud Foundation Stack. Und den kann ich jetzt natürlich auch bei AWS hosten. Das heißt, ich nehme VMware Cloud on AWS. Das heißt, dort habe ich dann auch meinen vCloud Foundation Stack und kann natürlich meine virtuellen Maschinen nahtlos in die Cloud schieben oder on-prem behalten. Das ist möglich. Aber was du noch so gemeint hast, ja, ich habe unterschiedliche Umgebungen. Ja, manchmal hat man halt nicht den gleichen Stack und nutzt native Dienste in AWS oder in Azure. Und da hat vielleicht noch einen anderen Hypervisor wie Nutanix oder KVM, OpenStack, was auch immer, dann brauche ich eventuell eine Cloud-Management-Plattform drüber. Dass ich sage, ich habe halt noch eine Plattform drüber, die mir diese ganzen unterschiedlichen Cloud-Stacks managt. Erstmal jetzt mal infrastrukturzentrisch.
Also quasi eine Cloud-Ops-Lösung am Ende.
Eine Cloud-Ops-Lösung, genau. Und da hätte VMware natürlich auch noch ein Produkt, also diese ARIA-Suite. Wir hatten vorhin in diesem vSphere-Stack von dem ARIA Operations gesprochen, aber es gibt noch ARIA Automation zum Beispiel, wo ich dann auch ein Serviceportal habe für meine Mitarbeiter und ITler, um dann eben virtuelle Maschinen automatisiert bereitzustellen, irgendwelche Datenbanken, also so ein Servicekatalog.
Quasi Self-Service für zum Beispiel, wenn jetzt eine Change durch ist und der IT-Manager möchte sich das jetzt deployen, dann geht er einfach in den Self-Service-Katalog und sagt hier, da ist die Change-Nummer feuerfrei, so in der Art.
Ganz genau, also je nachdem, was für, wie du den Prozess halt aufbaust, auch die Day-2-Operations, dass du dann sagst, hey, irgendwie der Server muss dann größer gesized werden, das kann ich dann auch über das Service-Portal mir einfach durchklicken und habe im Hintergrund halt auch noch die Abrechnung, dass ich zum Beispiel auch Kostenkatalog ranbauen kann und sag, eine virtuelle Maschine kostet halt dann pro Monat irgendwie 25 Euro und das wird dann entsprechend verrechnet. Also jetzt mal ganz simpel gesagt, das kann man unendlich komplex fahren, aber sollte dann auch immer so einfach wie möglich gehalten werden. Das ist die wirklich die Erkenntnis der letzten Jahre. Man darf sich da nicht verkünsteln, man muss einfache Lösungen finden, die auch wartbar sind. Weil oft ist es dann, man baut ein Luftschloss und es geht halt nicht auf. Vielleicht noch kurz, wir sind noch gar nicht bei Containern und virtuellen Maschinen gelandet. Vielleicht sollten wir da nochmal drauf kommen.
Noch eine Anmerkung. Diesen Punkt als Virtualisierungsteam, sage ich mal, die VMs und die Infrastruktur, das virtuelle Netzwerk, die Performance davon monetarisieren zu können innerhalb des Unternehmens gegenüber anderen Abteilungen, sodass das nicht alles aus dem eigenen Budget finanziert werden muss, sondern dass quasi die Budgettöpfchen zusammengesteckt werden und gesagt wird, ey, wenn du jetzt die Ressourcen brauchst, müssen wir aber investieren, also musst du quasi auch über Laufzeit dafür bezahlen, sodass wir das finanzieren können, quasi, dass unser Töpfchen groß genug ist, dass wir dir deine Infrastruktur bereitstellen können. Das ist was sich viele Teams wünschen, nicht nur in der Virtualisierung, was absolut cool ist, auch für das Unternehmen, um nachzuvollziehen, wo sind denn die Anforderungen, wo kommen die finanziellen Anforderungen her, dass wir jetzt gerade die teurere Lizenz vielleicht brauchen oder dass wir die performantere Hardware brauchen. Und das lässt sich viel besser tracken, wenn man sowas hat. Super geil. Ich sehe es leider noch bei wenigen Kunden, da wo ich sehe, richtig geil. Wollte ich nur angemerkt haben, das ist was ich absolut liebe.
Ich meine, darum geht es ja letztendlich. Ich will meine Kosten transparent gestalten, damit ich auch weiß, wie und wo ich die Kosten senken kann. Was ist noch ein wichtiger Punkt? Ich will die Risiken minimieren. Ganz klar in der heutigen Zeit mit den ganzen Sicherheitsvorfällen. Ich muss mich ja auch, Daniel, wir haben ja letztens drüber gesprochen, NIST 2. Ich muss mich bald dafür auch rechtfertigen, wenn was nicht so läuft, wie es laufen sollte mit Sicherheitsvorfällen und das auch als Geschäftsführer.
Richtig.
Also das wird ein krasses Thema werden. Und so ein Cloud-Stack ist eben die Lösung für Legacy, also veraltete Rechenzentrumsinfrastrukturen, um eben zu sagen, okay, wir haben die Leute nicht mehr, wir haben die Technologie nicht, die das aktuell kann, wir brauchen da was Neues. Und dann geht man halt vor, macht nochmal ein, ja, das ist dann halt eine Brownfield-Geschichte, man hat gewisse Systeme, die man mitnehmen muss und guckt halt dann, wie man das anhand der Anforderungen und der Beschränkungen möglichst gut vom Design her lösen kann. Also hier das Risiko letztendlich senken, also Kosten senken, Risiken senken oder eben Umsätze steigern. Und da gehe ich nochmal zurück zu meinem Beispiel von der Marketingabteilung, die halt jetzt eine Private AI haben möchte im Unternehmen und eben nicht ChatGPT mit den öffentlichen Daten, weil Unternehmensgeheimnisse und so weiter. Und das muss halt private sein. Die sagen halt, ja, okay, wenn wir das System jetzt hochbekommen zu dem Preis, dann wird uns das über die nächsten Jahre einen Wettbewerbsvorteil bringen und auch einen generellen Return on Invest von, weiß nicht, 500% pro Jahr, übertrieben gesagt. Dann sagt dann der CTO sagt oder der CIO sagt, ja, holy moly, let's go. So, und dann guckst du halt, wie baust du es auf? Und dann musst du ja irgendwie eine Technologieentscheidung treffen.
Genau, und dann gerade in dem AI-Stack, dann geht man ja nicht hin und sagt, ich brauche jetzt hier irgendwo einen riesen Server ohne Ende Performance, einfach nur, um mir jetzt mein KI-Modell zu trainieren. Das macht man halt nicht. Man nimmt halt ein vortrainiertes Modell,
ja,
und macht dann quasi diese Retrieval Augmented Generation, wo wir quasi das vortrainierte Modell mit einem Data Ingest quasi füttern und in eine Vektordatenbank wird dann am Ende ein Wissen aufgebaut über die hinzugefügten Daten und dann kann quasi das, was schon vortrainiert ist, wie mit Sprache umgegangen wird und so weiter, das kann genutzt werden, um letztlich aus den gemerkten Daten, sage ich mal, aus dem Gedächtnis, was wir aufbauen, dann Antworten zu bringen, die natürlich Sinn machen, hoffentlich. Und dann braucht man auch keine Riesenleistung. Dann reden wir halt auch von einer managebaren Infrastruktur.
Man kommt vielleicht auch an den Punkt, wenn man ein Unternehmen ist, dass man eben trainieren muss und auch Grafikbeschleunigung braucht.
Die Grafikbeschleunigung brauchst du generell in dem Moment, wo du das LLM nutzt, brauchst du eine GPU.
Eben.
Aber der Vorteil ist halt, du trainierst quasi das LLM mit Daten, mit Dokumenten, die du reinfütterst, die sich das quasi in der Datenbank merkt. Das ist am Ende eine SQL-Datenbank, ist relativ einfach technologisch auch zu managen, dann vom VMware-Stack unten drunter, ist relativ Standard, VM wahrscheinlich dann oder Container. Das ist natürlich cool dann. Aber lass mal zurückkommen zu den Containern und VM. Also wie gehen wir jetzt damit um?
Wir haben jetzt festgestellt, wir haben dann einen Stack und sobald der Stack halt da ist, habe ich die Möglichkeit dann eben meinen Abteilungen Kubernetes-Cluster zur Verfügung zu stellen und das hochautomatisiert auf Knopfdruck und das mit höchsten Sicherheitsanforderungen. Also auch da die Betriebssysteme im Hintergrund sind ja immer entscheidend. Wo sind die, welche Sicherheitslücken und so weiter? Da gibt's auch ein Härtungs-PDF. Das ist gerade ganz neu rausgekommen zu VS 4.8 Update 2. Das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Das gibt dann mal so einen Eindruck, was da im Hintergrund alles geprüft wird und was für Anforderungen es entspricht. Also okay, ich habe auf Knopfdruck meinen hochsicheren Kubernetes-Cluster und jetzt hab ich halt meine Entwicklungsabteilungen, die dann letztendlich die Container entwickeln und die das dann mit einer CI-CD-Pipeline, was gibt's da so, Argo, CD, also dieses Cloud-Native-Universum, wo sich diese VMware-Lösung, diese VMware-Plattform halt nahtlos einbettet, also so Interoperabilität, alles kann miteinander zusammenarbeiten, ich muss es nur entsprechend konfigurieren und dann kann meine Entwicklungsabteilung auf der hochautomatisierten Infrastruktur ihre Applikationen für die Nutzer bereitstellen. Das heißt, reicht ja nicht nur jetzt ein Container auf einem Kubernetes-Cluster oder ein Deployment, mehrere Container zusammenzufassen und die verfügbar zu gestalten, sondern ich will sie ja auch den Nutzern bereitstellen und da rede ich dann über Load Balancing. Ja, ich muss ja auch einen Endpunkt bereitstellen, ob der jetzt im Unternehmen ist oder nach außen und da reden wir dann über Load Balancing und das kommt halt auch in der Lösung mit und ist mit Netzwerk und Security komplett verknüpft. Also hier Distributed Firewall, dass ich sage, ich kann an jedem Punkt sowohl außerhalb des Kubernetes-Clusters zwischen virtuellen Maschinen und Kubernetes-Clustern als auch in den Kubernetes-Clustern mit dem Container Network Interface. In dem Fall ist der Standard da Antrea. Antrea managt mir quasi intern, und da reden wir in dem Fall mal nicht über eBPF, was du vorhin angedeutet hast.
Ja, ich wollte gerade sagen, Antrea, das sagt mir was aus unserer eBPF-Folge.
Genau, da habe ich bloß gesagt, ich meine mich recht zu erinnern, aber nagel mich nicht fest. Da reden wir dann über einen Open vSwitch, ja, und auch da über ein gewisses Overlay in dem CNI drin. Aber worauf ich hinaus will, ist, es gibt dann auch eine Integration von diesem Container Network Interface in dem Kubernetes Cluster zu NSX, dass ich dann auch wieder außerhalb über die Management Systeme von diesem Cloud Stack auch meine Kubernetes Applikationen innerhalb des Stacks absichern kann, auch wieder über Policies. Das heißt, es geht nahtlos von Infrastruktur Basics, also wirklich Computing, Storage, Network, Security, dass ich da schon alles automatisiere und Policy Based mache, bis in die Applikationen rein oder in die Applikationsplattformen rein, um dann eben da die Sicherheit wirklich end-to-end zu gewährleisten und das alles noch über einen Identity-Provider im Hintergrund. Das kann ich natürlich auch machen, sagt, dass ich auch Principle of Least Privileges.
Das Prinzip der niedrigsten Privilegien.
Ja, genau. Also, dass jeder nur so viel bekommt, wie er haben soll, damit er seine Arbeit machen kann, ohne jetzt die Sicherheit zu gefährden. Ja, also mit virtuellen Maschinen ist VMware schon immer genial gewesen, gar keine Frage. Der absolute führende Virtualisierungsprovider immer noch. Aber jetzt halt mit Containern zusammen gibt es dem Ganzen natürlich nochmal einen ganz anderen Geschmack und auch Anforderungen. Und da reden wir halt eben über ein sehr komplexes Ökosystem. Es ist wirklich sehr komplex und VMware versucht es halt da wirklich einfach zu machen. Es sind auch immer Nachteile mit dabei, architekturbedingt, ja, aber auch gewaltige Vorteile. Ich finde es halt dann immer schade, wenn Leute im cloud-nativen Universum dann anfangen zu bashen und zu sagen, oh, VMware, das ist hier nur Bugs. Und klar gibt's da auch Bugs, aber wenn man das System mal wirklich hinterfragt, dann merkt man auch gewaltige Vorteile.
Die Bugs, die gibt's auch in der Open-Source-Variante. Nur werden die da halt nicht so offiziell öffentlich getrackt, sondern das ist dann eher, man durchwühlt ein Forum und hofft halt, was zu dem Fehler zu finden.
Ja.
Lass mich noch mal eine Frage stellen zu NSX und Containern, weil da erinnere ich mich daran, wir haben auch über DPUs mal gesprochen gehabt. Und jetzt ist natürlich die Frage in meinem Kopf, wenn das jetzt alles so ein schöner, sicherer Stack ist und alles mit Verschlüsselungsalgorithmen, Zero Trust und so weiter funktioniert. Mhm. Wie funktioniert das dann mit den DPUs und den Containern? Kann das nahtlos funktionieren in dem Stack oder ist da irgendwo noch, weiß ich nicht, irgendein Stolperstein dabei? Oder also mir erschließt sich das noch nicht ganz. Ist noch nicht so richtig greifbar.
Nochmal ganz kurz zu DPUs, Data Processing Units, also die intelligente Form von Netzwerkkarten, haben dann auch ihr eigenes Betriebssystem auf der Netzwerkkarte. Und ja, das gliedert sich nahtlos in diesen Stack rein. Das heißt, ich statte meine Server mit DPUs aus. Diese DPUs ermöglichen einerseits schon mal deutlich niedrigere Latenzen und viel höhere Bandbreiten bis zu 400 Gigabit, zumindest bis vor einem Jahr. Wahrscheinlich gibt es schon noch mehr mittlerweile.
Ich hatte irgendwas von 800 sogar gehört.
Wahrscheinlich immer mal zwei. Also wir sind jetzt schon bei 800 gelandet. Aber ich habe halt dann eben auch da die Möglichkeit zu airgappen und gewisse Services von den CPUs zu offloaden. Und da reden wir einmal über Datentraffic wie vSAN zum Beispiel, ja, also das Storage-Netzwerk im Hintergrund über die DPU laufen zu lassen. Das heißt, dass meine CPUs auch wirklich nur noch sich um die Applikationen kümmern, also um meine Container und virtuelle Maschinen. Und andererseits habe ich die Möglichkeit, darauf dann letztendlich diese Sicherheitsregeln anzuwenden. Das heißt, meine virtuelle Maschine geht nicht mehr durch den ganzen Stack durch von der Kommunikation, sondern es wird genau ein Pass-Through, also eine Durchreichung der Pakete direkt zur DPU. Und die DPU macht den Sicherheitstraffic, die analysiert und so weiter über die NSX-Möglichkeiten wie Intrusion Protection, Intrusion Detection und so weiter. Also auch da wieder den ressourcenintensiven Overhead zu reduzieren von der CPU und das auszulagern auf die Netzwerkkarte. Also das funktioniert nahtlos und hat seine extremen Vorteile, rentiert sich auch super schnell, ist aber natürlich nochmal ein neues Thema, ist noch nicht so angekommen im Markt. Aber viele beschäftigen sich damit.
Man muss auch schauen letztlich, ob man die Performance-Anforderungen hat zum Beispiel.
Genau, ist immer wieder bei den Anforderungen.
Also wenn der Use Case nicht da ist, dann ist es halt Perlen vor die Säue. Gut, jetzt, ich beschäftige mich ja auch viel mit Security-Kram und wie können wir irgendwo sicher eine Umgebung on-prem und in der Cloud bauen und wie kann man das sicher verbinden? Wie hilft jetzt VMware mit dem VMware Cloud Foundation wahrscheinlich am Ende und vielleicht Aria? Wie hilft das einmal die Daten im Transport, aber auch wenn die quasi bearbeitet werden in der VM und at rest quasi, wenn sie geschrieben sind, sicher zu halten von Container wie VM? Und weißt du irgendwo den Standard, dem das da entspricht? Also gerade jetzt mit Hinblick auf NIST und so weiter, das reden wir ja oft von FIPS 140.2, FIPS 140.3 und so weiter. Also das wäre, glaube ich, nochmal interessant, weil die Cloud wird von vielen halt immer als potenziell unsicher, keiner weiß, was mit meinen Daten passiert. Aber wenn es verschlüsselt ist, dann ist natürlich die Daten in meiner Hoheit. Ja, also.
Absolut. Ich habe meinen eigenen Cloud-Stack, also vCloud Foundation, in der Public Cloud. Dadurch kann ich alles, was auch on-prem möglich ist, mit meinen Mitteln umsetzen. Und ja, Daniel, du hast vorhin gefragt, welche Anforderungen erfüllt es? Die höchsten Anforderungen kann man mit dem VMware Cloud-Stack erfüllen. Ich sag mal eine einfache Begründung, Fortune 500, also die kapitalintensivsten Unternehmen der Welt, setzen alle VMware ein und es ist sowas wie Banken, Rüstungsunternehmen etc. Das heißt, wir reden dann über Verschlüsselung natürlich. Da gibt es auch diverse Möglichkeiten. Also in Transit ist es in der Regel natürlich zertifikatsbasiert. Das heißt, meistens mache ich den Endpunkt dann auf meiner Applikation, kann aber eben, wie gesagt, über den integrierten Load Balancer, also den NSX Advanced Load Balancer, da auch eine Layer 7 Applikationsabsicherung machen. Also dort auch den Traffic inspizieren, gewisse Zertifikate darauf setzen und dann eben im Hintergrund, wenn der Traffic nicht verschlüsselt sein sollte, ihn verschlüsseln. Andererseits habe ich natürlich auch die Herausforderung, meine Daten in Ruhe, also Data at Rest, die abgespeicherten Daten zu verschlüsseln. Also wenn jemand dann Server klaut oder eine Festplatte klaut, dass er damit halt nichts anfangen kann. Und da habe ich im VMware-Ökosystem sehr viele Möglichkeiten. Also ich kann zum Beispiel VMs direkt verschlüsseln. Da brauche ich natürlich ein KMS im Hintergrund. Ich kann mit den...
Also kurz Erklärung, KMS ist ein Key Management Server, wird auch gern mal CA genannt, als Certificate Authority. Also ist quasi der Server, der Zertifikate, aka Schlüssel, im Unternehmen verwaltet. Und das sollte eine Zero-Trust-Lösung sein. Also da sollte man auch nur einem Server vertrauen und der sollte im Active-Passive irgendwo noch einen Vertreter haben, falls er mal ausfällt.
Ganz genau. Also diesen Service kann man entweder Enterprise-Grade anbinden, wie du es gerade so schön gesagt hast. Also man hat da eine robuste Lösung im Haus und zieht dann da seine Schlüssel und kann die eben einmal für VM-Verschlüsselung, für Data-Store-Encryption. Ich habe vorhin über vSAN gesprochen, also ein virtuelles Storage-Konstrukt im Hintergrund. Und eben auch über Trusted Platform Modules der einzelnen Hosts, also wirklich der Server, die dann die Schlüssel zwischenspeichern in ihrem vertrauenswürdigen Modul, ja, und dann halt über gewisse Regeln beim Neustart das Cachen, dass auch wenn der KMS-Server mal nicht erreichbar sein sollte, das trotzdem noch funktioniert und so weiter und so weiter. Also da könnte man, glaube ich, nochmal 10 Folgen extra nur um die über dieses Thema machen, aber da hat man eine Menge Möglichkeiten out of the box und das Coole ist auch an der Verschlüsselungslösung für die Daten, die sich gerade nicht bewegen, ist, VMware hat das einen integrierten Key Provider im vCenter jetzt auch bereitgestellt. Das heißt, ich brauche auch in gewissen Fällen gar keinen externen KMS, um meine internen Dienste zu verschlüsseln. Also so eine Schnellstartlösung.
Ein Onboard Key Manager quasi.
Onboard Key Manager, genau. Das Wichtigste natürlich, dieses Konstrukt wegzusichern. Das ist auch die erste Meldung, die man dann bekommt, ist ja blöd, wenn man den im V-Center hier das hat und dann hat man ein korruptes V-Center und dann, genau, also weißt du, wie es ist.
Und das nimmt dann sicherlich wie alle anderen auch das Trusted Platform Modul, um das sicher abzulegen und so weiter.
Genau, das ist so der Standard, ja.
Noch eine Frage zum Verschlüsseln. Ich glaube, dann haben wir es perfekt erklärt, würde ich fast sagen. Aber wir können auf jeden Fall mal eine Folge zu Encryption machen und wie kriege ich Zero Trust so hin, dass ich quasi meine Daten auch überall ablegen kann. Und zwar, VMware hat ja mit NSX ganz viele Möglichkeiten, den Netzwerk-Traffic im Endeffekt zu optimieren. Kannst du dann über NSX auch eine End-to-End-Verschlüsselung auf VMware-Basis machen, so dass der Client selber gar nicht verschlüsseln muss? So quasi, dass du, wenn jetzt im Netzwerk sich einer dazwischen hängt, keine Man-in-the-Middle-Attacke mehr machen kannst, weißt?
Nagelt mich da nicht fest, bin jetzt kein NSX-Experte und habe mich mit dem Feature jetzt noch nicht so beschäftigt, aber ich weiß, da gibt's Verschlüsselungsmöglichkeiten. Ich glaube, das ist Layer 2 VPN oder sowas nennt sich das. Also da gibt's bestimmt auch noch mehr.
Ja, klingt super. Also dann ist es halt wirklich eine runde Lösung, um ja sicher die VMs und Container überall betreiben zu können, letzten Endes, ja. Mit zentralisiertem Management, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ganz genau.
Und automatisierten Deployment.
Ja.
Richtig geil. Was ist jetzt besonders wichtig für unsere Hörer als Takeaway? Also kannst du es nochmal so zusammenfassen? Und wir haben es jetzt alles greifbar gemacht. Und was ist jetzt für unsere Hörer wichtig, sich aus der Folge mitzunehmen?
Ja, ich denke, dass sich halt die Strategie von VMware einerseits ein bisschen geändert hat durch die Übernahme von Broadcom. Da wird es auch noch Veränderungen geben. Aber das Tolle ist, der Fokus ist jetzt wieder mehr auf die Produktentwicklung und auf die Innovation. Nicht 100 Millionen Produkte, sondern weniger Produkte und die besser zu gestalten. Also da kann man schon mal so ein gewisses Vertrauen haben in die Zukunft, dass da einfach mehr Zufriedenheit wieder entsteht. Andererseits vereinfacht sich das Portfolio. Man hat gewisse Bundles, die gewisse Anforderungen erfüllen, aber auch wieder ihre Schranken haben. Also man kann damit bestimmt noch ein altes Rechenzentrum auch noch renewen mit dem ganz kleinsten Paket, aber eben halt keine modernen Workloads dann betreiben. Dann muss man halt sich auch überlegen, welches Paket nehme ich in Zukunft. Ansonsten vielleicht so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass man sagt, oh, VMware, das ist jetzt nicht mehr das, was es mal war, würde ich jetzt nicht so sehen. Also ich habe es sehr, sehr lange mitgemacht, war natürlich jetzt auch ein bisschen gespannt, wie sich das manifestiert durch die Übernahme. Aber so der Kern von VMware, virtuelle Maschinen und Container und die entsprechend zu überwachen, das wird bleiben und das wird sowohl on-prem als auch in der Public Cloud weiterhin funktionieren. Und auch die Cloud Service Provider, darüber haben wir jetzt heute nicht gesprochen, es gibt auch dieses vCloud Foundation dann für Cloud Service Provider mit dem vCloud Director und so weiter. Auch die haben mittlerweile Vertragsangebote bekommen und sind auch wieder im Rennen. Also das hat sich jetzt alles entspannt. Und ansonsten wer für Innovation brennt, der sollte da dranbleiben, weil so die ganzen Themen wie AI, DPUs und so weiter, da wird es eine Menge in nächster Zeit geben und das halt eben gestützt durch dieses hochsichere System mit NSX und mit einem tollen Load Balancing im Hintergrund. Das ist eh schon so gut und wenn da jetzt noch so der Feinschliff gemacht wird, wird es noch besser aus meiner Sicht.
Danke, Nico, für die Zusammenfassung kann man ja schon gar nicht mehr sagen, für die detailreiche Erläuterung.
Wie Burn for IT.
genau. Nee, ich denke, wenn ihr immer noch ein bisschen unsicher seid in Richtung VMware und der Übernahme von Broadcom, geht auf VMware zu, geht auf eure Partner zu, sprecht mit denen. So wie ich es bisher gesehen habe, sind gerade die meisten Partner schon wieder deutlich entspannter. Es ist Innovation, es ist anders und wir adaptieren. Danke nochmal, Nico. Wir sind Burn for IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin, ciao.
Ciao.